HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Herzlich willkommen zum Doppelkopf. Ich sitze am Tisch mit dem Alpinphilosophen Hubert von Goisern, Weltmusiker, Protestsänger, Alpenrocker, mit neuem Album, mit einem Auftritt beim Hessentag in der nächsten Woche und gerade ist der Hauptdarsteller in seinem eigenen Film, der in den Kinos läuft. Ich habe ihn immer wieder getroffen in über 25 Jahren. Ich bin sehr froh, dass er auch dieses Mal wieder vorbeigekommen ist und dass er mir nach 25 Jahren gesagt hat, dass wir alle seinen Namen falsch aussprechen. Also, Hubert von Goisern, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Brennerturz, schon lang heißt der aktuelle Film im Kino. Ein Film, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Hubert von Goisern macht einen Film über sich und sein Leben, beziehungsweise der renommierte Filmemacher Markus Rosenmüller, der sich mit Ihnen und Ihrer Karriere, in Anführungszeichen, Ihrem Leben im Allgemeinen und Speziellen beschäftigt hat. Was brennt denn da schon so lang?
Ich glaube, die Musik ist damit gemeint. Ich muss sagen, das ist jetzt zwar ein Film über mich, aber es ist nicht mein Film. Ich glaube, dass der Film gut geworden ist, aber ich kann es selber nicht beurteilen, weil er mich, es ist für mich sehr anstrengend, mir den Film anzuschauen. Ich habe ihn mir 3-mal angeschaut und habe mir dann gesagt, jetzt darf ich ihn mir nicht mehr anschauen, weil er mich irgendwie so belastet. Ich habe mir dann den Film trotzdem ein 4. Mal noch angeschaut, und zwar aus dem Grund, weil mir mein Schlagzeuger, der jetzt mit mir spielt, der Alex Pohn, erzählt hat, dass er da 2-mal im Publikum vorkommt bei einem Konzert, das wir 1993 in Bad Goisern am Sportplatz gespielt haben. Und er hat mir erzählt, dass er, da war er damals 14 Jahre oder so alt, seine Eltern gebettelt hat, dass sie mit ihm dorthin fahren, weil er sich das Konzert anschauen möchte. Und als er dann im Publikum gestanden ist und die Musik über ihn sich über ihn ergossen hat, hat er den Entschluss gefasst, Schlagzeuger zu werden. Und jetzt spielt er bei mir Schlagzeug. Und das fand ich so schön, diese Geschichte. Und ich wollte ihn dann unbedingt einmal sehen im Publikum und habe mir den Film dann nochmal angeschaut. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden, weil ich nicht weiß, wie er damals ausgeschaut hat. Jetzt muss ich mir ihn noch ein 5. Mal mit ihm anschauen. Oder zumindest diese Szene. Aber das passt schon. Der Plan, diesen Film zu machen, kam von Hage Hein, meinem Manager. Das liegt jetzt auch schon 4 Jahre zurück. Er wollte das unbedingt zu meinem 60er machen. Ist sich nicht ausgegangen, weil die Fülle des Materials ihn auch erschlagen hat. Und er ist, glaube ich, 2 Jahre lang ist er durch die Archive gestapft und hat dann eine Auswahl getroffen, die etwa 3 Stunden lang war. Ich habe ihn dann gebeten oder ihn sehr gedrängt, dass er jemand engagiert, der weiß, wie man einen Film macht, und habe mich sehr, sehr darüber gefreut, als er den Markus Rosenmüller dafür gewinnen konnte. Und da habe ich dann auch so das Vertrauen gehabt, dass das schon passen wird. Aber ich habe mich überhaupt nicht eingemischt. Ich wollte das Material nicht sehen. Ich habe den Film auch nicht abgenommen in dem Sinn. Ich habe ihn erst gesehen, nachdem er schon im Kino gelaufen ist. Ich könnte sehr gut darauf verzichten.
Man muss kein Hubert von Goisern Fan sein, um diesen Film zu gucken und um diesen Film zu mögen. Ich finde es einfach einen ziemlich gelungenen Film, zum einen über einen Menschen, aber auch über ein Lebensgefühl und einen Blick auf die Welt. Das hat der Regisseur, glaube ich, ganz gut hingekriegt, indem er sie auch einfach mal auf ein Boot gesetzt hat, auf einen einsamen Gebirgssee irgendwo in Österreich mit einer Angel in der Hand. Und dann erzählen sie so ein bisschen, was ihnen so durch den Kopf geht, wie sie die Welt sehen und das Leben. Und das entspricht ja auch oft dem, was der Zuschauer unter Umständen empfinden könnte oder fühlen könnte oder sehen könnte. War es ihnen immer wichtig, dass sie auch im Grunde so eine, ja, in die Seele ihres Publikums auch ein bisschen eindringen können?
Das ist der Plan. Weniger der Plan, aber einfach der Wunsch. Man möchte natürlich die anderen, man möchte das Du erreichen, man möchte, um es mit den Worten Annette Humpes zu sagen, mit der Musik, mit den Liedern, den Menschen die Hand auf die Schulter legen, und es soll ins Herz gehen.
Es hat ein bisschen gedauert am Anfang, denn am Anfang kam keiner. Da sind sie in Clubs aufgetreten und da war es sehr überschaubar, wer kam, um da zu gucken, was dieser Hubert Achleitner aus Geusern da eigentlich machte, weil man hat es auch nicht so richtig kapiert. Wussten Sie eigentlich, was Sie damals da machen?
Ja, es hat eine Zeit gedauert, aber das so ist es halt. Das ist jetzt nicht unbedingt leichte Kost. Es ist jetzt nichts Sperriges in dem Sinn, aber ich habe von Anfang an gespürt, als ich mich dieses Themas angenommen habe, mit die Tradition neu aufzumischen und sie zu rehabilitieren, sagen wir mal so. Die musikalische Tradition aus den Alpen war ja erstens verstaubt, zweitens behaftet mit diesem nationalsozialistischen Gedankengut, wo man Traditionen und gerade auch Volksmusik missbraucht hat für diesen völkischen Gedanken. Dazu kam dann noch sowas wie diese Musikantenstadel, volkstümliche Scheiße, muss man sagen, so dass man dann am Ende sagen musste, alles was mit Volksmusik und Ziehharmonika und Jodeln zu tun hat, da kann man sich nur abwenden, wenn man ein einigermaßen aufgeklärter Mensch ist. Und das fand ich sehr schade, weil der Ursprung dieser Melodik mir einfach sehr tief hineingegangen ist. Also da gibt es Melodien, da gibt es Klänge, die erschüttern mich zutiefst. Und das habe ich schade gefunden, dass das jetzt so, ja, verkrustet und verdreckt war. Und darum bin ich da so reingefahren und habe das ziemlich wild angegangen. Und das hat man am Anfang nicht verstanden, aber es hat aufgeregt. Und das war ja schon einmal super, dass es ein Thema war, das niemanden kalt gelassen hat. Dass man es nicht verstanden hat, da kann man ja was dagegen tun. Da kann man einfach noch heftiger musizieren oder sich dieser Diskussion auch stellen. Es war jetzt natürlich der Wunsch da, der ist ja, glaube ich, bei jedem Künstler, dass er von vielen gehört wird. Von allen geliebt zu werden, ist nicht möglich. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, muss man sich eigentlich fragen, ob man irgendwas falsch macht.
Sie wollten ja auch keine Ziehharmonika spielen eigentlich.
Ja, ich finde es nach wie vor ein grenzwertiges Instrument. Aber man kann auf jedem Instrument geile Musik machen, intensive Musik machen und auf jedem Musik auch etwas Flaches produzieren. Aber die Ziehharmonika, die war für mich auch und ist nach wie vor so im Begriff einer sehr kleingeistigen Musik. Und da gibt es einfach die Ausnahmen, die das bestätigen, aber in der Regel ist es so.
Wie hat das Instrument es geschafft, Sie zu überzeugen?
Ja, es ist einfach passiert. Ich erzähle das ja im Film, dass es mir im Rausch passiert ist. Also ich war stark alkoholisiert, um nicht zu sagen besoffen, und wollte es kaputt machen, das Instrument. Und beim
Instrument Ihres Großvaters?
Ja, naja, es war ja nicht mehr sein, sie hat mir das ja geschenkt. Also hatte ich nicht so das Gefühl, ich mache sein Instrument kaputt, sondern das, was er mir geschenkt hat und was ich eigentlich nicht haben wollte. Und beim Versuch, es zu zerreißen, sind diese Klänge herausgekommen. Und es ist auch ganz klar, weil es das Zerreißen, das Auseinanderreißen hat diese Sounds gemacht und nicht das den Balk zusammendrücken, was ja die Urbewegung des Ziehharmonikerspielers ist. Die Musik ist dann auch weit geworden durch dieses Auseinanderreißen.
Dann war auf einmal dieser Wahnsinns-Sound da und dann haben Sie ja auch mit dem, was Sie gesungen haben, versucht, Dinge auseinanderzureißen.
Ja, die Texte gehen halt mit mir oder ich gehe mit den Texten. Es ist mir sehr oft passiert, dass ich Texte schreibe, die aus meiner Fantasie kommen und plötzlich sind sie wahr geworden, haben sich in meinem Leben manifestiert. Man muss sehr aufpassen mit seinen Träumen.
Inwiefern?
Weil sie wahr werden.
Zum Beispiel?
Sage ich jetzt nichts. Mag ich jetzt wirklich nicht sagen, aber das ist eine Tatsache. Man soll sich wirklich gut überlegen, was man träumt und was man sich vorstellt. Denn so schnell kann man gar nicht schauen, steckt man mittendrin. Die Vorstellungskraft ist die, die uns wohin zieht. Und wir haben ja alle Vorstellungen vom Leben. Manche stellen sich immer nur Probleme vor, stellen es sich fürchterlich vor und landen dann immer auch in Problemen und in fürchterlichen Situationen. Und wenn man schon träumt, wenn man schon Vorstellungen hat, dann finde ich, sollte man auch Einfluss darauf nehmen und sie denken, ich mag mir das Leben so vorstellen.
Das neue Album heißt Federn, der erste Titel heißt Snowdown. Da kann man sich auch eine ganze Menge vorstellen. Den hören wir gleich hier in Doppelkopf in HR2 Kultur. Ist es ein Wortspiel, dieser Snowdown, den Sie da beschreiben, in dem auch zum Beispiel eine Zeile steht wie die Wahrheit sucht Asyl?
Ja, also es wird ja dann in der Mitte auch aufgelöst, wenn ich das bekannt gebe, für wen ich dieses Lied geschrieben habe. Nämlich
für Chelsea
und für Eddie. Eddie, damit ist Eddie Snowden gemeint. Aber ich fand Snowden zu singen einfach nicht so poetisch wie Snowdown. Und mit Chelsea ist Chelsea Manning gemeint. Das ist der oder die Whistleblowerin, die inzwischen im Gefängnis sitzt für das, was sie getan hat, nämlich die Wahrheit zu sagen. Eddie Snowden ist mehr oder weniger ein Gefangener seiner Wahrheitsliebe und kann auch nirgendwo hinreisen. Alle finden das unglaublich bedauerlich, aber niemand gewährt ihm wirklich Asyl. Und alle finden das eigentlich scheiße, dass es so ist, aber niemand tut was dagegen, weil sie alle anscheißen vor der Wahrheit.
Snowdown in China, Snowdown in Iran, Snowdown in Russia, Snowdown down in Oman. Bei mir. Nur nicht da, mitten vor meiner Tür. Die Wahrheit, die sucht um Asyl. Hey, sie braucht halt nicht viel von mir. Aufstand in Kairo, Aufstand in Tripolis. Aufstand in Damaskus.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Hubert von Goisern und Daniela Baumeister und dem ersten Titel des aktuellen Albums Federn, Snowdown. Wir haben eben schon drüber gesprochen, es geht natürlich um Edward Snowden und es geht natürlich auch um die Wahrheit und es geht auch darum, dass die Welt diese Wahrheit offensichtlich zwar hört, aber nicht wirklich hören will. Und kann Musik dagegen was tun? Ist es ein inneres Bedürfnis für Sie, so einen Song zu schreiben?
Ich schreibe die Lieder für mich. Ich habe das Glück, dass ich einfach, wenn ich unter Druck stehe, dieses Ventil habe, es musikalisch und poetisch zum Ausdruck bringen zu können und raussingen zu können, rausspielen zu können, zu schreien, Kunst daraus zu machen. Und das verhindert es vielleicht, dass ich wirklich tätlich werde. Ich kann es sublimieren, sozusagen, diese Energie, diese Wut, aber auch die Liebe. Man kann ja auch nicht über jede Frau herfallen, die man gerne lieben möchte. Da hilft es dann schon, wenn man ein Lied darüber schreibt und sich das eine oder andere spart. Ich möchte mit Musik Fenster aufmachen, Türen aufmachen. Ich möchte mit meiner Musik sensibilisieren, sodass die innere Stimme, die man auch Gewissen nennen könnte, oder die Stimme des Herzens, dass man die wieder hört. Wenn das gelingt, dann ist eigentlich alles gelungen, denn wir sind alle mit dieser Wahrheit, mit dieser inneren Stimme auf die Welt gekommen. Die hat jeder und diese Stimme wird nicht leiser, aber die Welt rundherum wird, je älter wir werden, desto lauter wird sie. Wir werden auch verbildet, sodass wir diese Stimmen gar nicht mehr ernst nehmen, sondern die Stimmen, die von außen kommen, wichtiger nehmen als die von innen. Und wenn Musik oder wenn Kunst, nicht nur Musik, auch Malerei, Poesie, etwas erreichen kann, dann ist es die Menschen wieder auf ihre eigene Stimme hören zu lassen.
Sind Sie da optimistisch, was den Zustand der inneren Stimmen da draußen betrifft? Oder sind Sie da eher pessimistisch?
Ich bin schon Optimist. Das ist auch, glaube ich, Ilja Trojanow hat es mal geschrieben in einem seiner Bücher. Es ist viel anstrengender, Optimist zu sein, aber es ist die größere Herausforderung, als pessimistisch durchs Leben zu gehen und ab und zu vom Gegenteil überzeugt zu werden.
Eine Herausforderung war auch die letzte Reise, die im neuen Album Federn gipfelte, nämlich eine Reise in die Vereinigten Staaten nach Amerika. Sie sind ja jahrzehntelang schon um die Welt gereist und vor allem in Gegenden, in die nicht so viele Leute so oft hinfahren. Und im Gegensatz dazu jetzt also Amerika. Sie hatten sich vorgenommen, dahin zu reisen, wo es am meisten wehtut, nämlich in die Südstaaten. Was haben Sie da erwartet?
Ich habe mir erwartet, dass alles nicht so schlimm ist, wie behauptet wird oder wie man einfach jetzt so ein Gespür dafür bekommen hat. Es ist auch kein Zufall, also dass so Leute wie George Bush oder diese ganze Bush-Dynastie, dass die alle aus dem Süden kommen und aus diesem Bible Belt. Zwar jetzt nicht unbedingt aus Tennessee, sondern in diesem Fall aus Texas, aber das ist alles so ein Milieu, das sehr zusammenhängt. Und das ist schon wahnsinnig rückständig. Das ist
mental rückständig oder auch?
Das ist wie vor der Aufklärung. Mhm. Es ist auch kein Wunder, dass die Vereinigten Staaten und die islamische Welt ineinander so einen Widerpart gefunden haben, weil sie beide so vor der Aufklärung stecken geblieben sind und sich da einfach treffen in diesen untersten Chakren. Ich habe da drüben eine unglaubliche Armut auch kennengelernt. Das hätte ich mir nie erwartet, dass das in den Vereinigten Staaten so eine Armut gibt. In einem Land, das vielleicht das fortschrittlichste auf der ganzen Welt ist. So großartige Geistesgrößen, Kulturgrößen auch hat. Und dann diese unglaublichen Niederungen. Und das ist das Milieu, das eigentlich die Politik Amerikas bestimmt. Das fand ich sehr, sehr erschütternd.
Wie passt die Musik da rein? Die ist ja jetzt nicht per se rückständig und provinziell. Es ist Country-Musik hauptsächlich, es ist aber auch Blues, es ist Cajun-Musik. Es hat ganz verschiedene Stilrichtungen, die Sie ja in dem Album dann auch aufgreifen. Mhm. Wie passt das da rein?
Es kommt immer darauf an, was man draus macht. Und ich mag die Dinge positiv interpretieren. Ich bin eben einer von denen, die, wenn ich mir meiner Gedanken bewusst bin, eher dieses halbvolle Glas sehen als das halbleere. Und da gibt es einfach die Möglichkeit mit Musik, auch gerade mit Country-Musik, weil das so eine einfache Sprache auch ist, eine einfache musikalische Sprache. Und es gilt, die Menschen zu erreichen mit einer einfachen Sprache, glaube ich. Also man kann schon, ich mache auch sehr gerne komplexe und komplizierte Musik, aber das ist dann nur für ein paar Leute, die das auch brauchen, dass es ganz kompliziert ist und dass es eigentlich wehtut, bevor man überhaupt irgendwas annehmen kann. Nur bin ich der Meinung, dass man damit nur einen ganz kleinen Teil der Menschen erreichen kann. Und da habe ich schon die Ambitionen, dass ich so viel wie möglich Menschen erreiche. Und es ist auch viel komplizierter, eine einfache Sprache zu sprechen, als mit 100 Fremdwörtern die Welt zu beschreiben.
Ist das eine ähnliche Sprache, wenn in Gäusern in den österreichischen Alpen gefiddelt wird oder Ziehharmonika gespielt wird und wenn die Cajun-Musiker in Louisiana das tun?
Ja, die sind schon miteinander verwandt. Es waren ja die Auswanderer, die vor 200 Jahren nach Amerika gingen, auch die aus Mitteleuropa, die diese Musik mitgenommen haben und in Amerika ist sie dann zur Country-Musik geworden, hat sich mit dem Blues, den die Sklaven aus Westafrika, aus Mali hauptsächlich, aus dieser Gegend nach Amerika gebracht haben, hat sich da vermischt und diese abendländische Kadenz, erste und fünfte Stufe und auch ab und zu die vierte, das findet man dann im Blues, das findet man in diesen Country-Liedern. wenn ich ein Cajun-Stück, wie zum Beispiel das zweite Stück auf der neuen Platte, das Stornsteirisch, da sind zwei Lieder drinnen. Eines ist ein Cajun-Stück, Alain dans Ecolinda, wie ich das erste Mal gehört habe, weil man denkt, hey, das Lied kenne ich, was ist das? Und irgendwann ist es mir dann eingefallen, ich bin ein Steirer Bub, ich hab eine Kernnatur. Und dann habe ich die übereinander gelegt und es ist wie eine Blaupause. Diese Verwandtschaft, die ist einfach da, aber auch die Borniertheit sind wie Zwillingsschwestern oder Brüder.
Wenn Sie so reden über Ihren Heimatort, nachdem Sie sich ja benennen in Ihrem Künstlernamen, mögen die Sie eigentlich zu Hause?
Ja, ich glaube schon. Also der große Konflikt, der liegt jetzt schon 20 Jahre zurück. Da sind die meisten schon gestorben, die mich da so attackiert haben.
Das muss ja auch schrecklich gewesen sein, dass Sie diese Musik uminterpretiert haben, also für die Alteingesessenen.
Das war vielleicht noch erträglich, weil da kann man sich sagen, ja, der macht das eben so. Aber dass der das so macht, sich dann auch noch nach diesem Ort benennt, wo sie doch das Gefühl hatten, sie haben das Monopol auf die Musik, die mit dieser Region, mit diesem Ort verbunden wird. Und dann kommt einer und macht das ganz anders. Das verstehe ich im Nachhinein, dass sie sich so aufgeregt haben. Aber es waren eh nur eine Handvoll Leute und das hat sich schon sehr, sehr geändert. Es ist ja immer so, die Deppen reißen den Mund am weitesten auf.
Die wird es auch immer geben.
Ja.
Wir reden über Amerika, wo das letzte Album entstanden ist. Dort, wo es am meisten wehtut, nämlich in den amerikanischen Südstaaten. Ist New Orleans eigentlich anders?
New Orleans ist schon anders durch die Schwarzen, die das Bild und die Musik prägen. Aber auch in Louisiana gibt's eine strenge Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Die Weißen machen Cajun-Musik, die Schwarzen machen Zydeco und Blues und Jazz. Alles ganz, ganz beängstigend gute Musiker und Musikerinnen. Also ich hatte meine Ziehharmonika mit, ich habe die nie ausgepackt, ich hätte mir da nicht getraut zu spielen. Die sind alles so wahnsinnig gut. Ich hatte ja vorher so ein bisschen den Traum, irgendwann einmal in New Orleans mit meiner Band aufzutreten und ein Konzert zu spielen. Aber nachdem ich dort war, ist das in die Ferne gerückt. Denn wer möchte nach New Orleans gehen und Hubert von Goisern hören? Da gehst du hin, um den Jazz zu hören. Da gehst du hin, um den Blues zu hören, um den Soul zu spüren. Und Zydeco, aber nicht alpine, wie auch immer, rockig, bluesige Musik.
Also die kann man hören demnächst hier in Hessen am 4. Juni beim Hessentag in Hofgeismar. Zunächst auf der Tour von Hubert von Goisern und jetzt hier auch im Programm im Doppelkopf in HR2 Kultur. Das ist ein Stück, das jeder kennt, Jambalaya im Original.
Hank Williams hat es geschrieben und es ist 2 Monate bevor ich geboren worden bin, sein erster Nummer-1-Hit geworden. 3 Monate später war er tot, er ist gestorben am 31. Jänner 1952. Auf seinem Totenschein steht der 1. Jänner 1953. Durch diesen Nummer-1-Hit ist er von einem Kirtag zum nächsten gereicht worden, von einem Sender zum nächsten. Und sein Manager hat das überhaupt nicht mehr geschnallt, dass der am Ende war und dass er sich nur mit Hilfe von Drogen über die Tage gerettet hat. Und eines Tages, am 31. Jänner, ist er gestorben und lag dann auf der Rückbank des Autos seines Managers und er wollte das nicht wahrhaben, dass der tot ist, ist noch zu 3 Ärzten gefahren, mit der Hoffnung, dass er wiederbelebt werden könnte. Und als er gemerkt hat, das wird nichts mehr, hat er in den Wagen mitsamt dem toten Hank Williams vor einer Polizeistation abgestellt und ist selber abgehauen. Am nächsten Tag haben sie ihn gefunden, darum steht der 1. Jänner drinnen.
Was mögen Sie an der Musik? Und wie passt sie zu einem Text wie Es ist wahr?
Hank Williams war einer der größten Songwriter und Sänger. Dieses Stück hat er ja aus dem Ärmel geschüttelt. Das war, was er in einer Stunde geschrieben hat, weil noch eine B-Seite gefehlt hat für irgendeine Aufnahme.
Hat ja auch nur 2 oder 3 Akkorde.
Ja, ich habe ein paar mehr draus gemacht. ich habe da dann moduliert und habe da was Eigenes eben noch hineingebracht. Aber ein Spruch war, ist mir auch noch in Erinnerung über Hank Williams. Das hat ein Freund und ein Zeitgenosse zu ihm gesagt. Hank, du hast eine 1 Million, you have a 1 Million Dollar voice, but a 10-cent brain. Und das muss man sagen, vielleicht ist er deshalb so ein großartiger Songwriter gewesen, weil er nicht viel nachgedacht hat und seine Gefühle freien Lauf hat lassen.
Es ist wahr, jedes Jahr geht was weiter. Aber leider wird auch nicht jeder automatisch gescheiter. Nur mit Schmäh wird's nicht gehen, sag ich der Alte. Früher oder später kommt auch jeder Traum dann zu wieder. Jambalaya, alles geht vorbei, so gut ist Leben. Aber bis das so weiter ist, mir kann niemals geben. Solang's man tut, geht's mir gut und geht's daneben. Muss ich immer wieder sagen, bis das so wie über uns nur reden.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Hubert von Goisern. Anlass sind mehrere Anlässe eigentlich. Ein Film, der im Kino ist, eine CD, die gerade rausgekommen ist, eine Tour, die ansteht und demnächst in der nächsten Woche ein Auftritt beim Hessentag in Hofgeismar. Hubert von Goisern, Sie sind ja immer viel gereist. Reisen gehört zu Ihrer Musik und zu Ihrem Dasein dazu. Das Leben ist eine Reise durch Raum und Zeit, aber auch eine Reise durch die Welt. Sie waren in Afrika, in Asien. Was hat Sie angetrieben, diese musikalischen und anderen Brückenköpfe zu suchen und zu finden?
Diese Reisen sind mir passiert. Da gab es Begegnungen, die nicht von mir ausgegangen sind, sondern wo Menschen an meine Tür geklopft haben, sich vorgestellt haben und darum gebeten haben, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ich möge ihnen zuhören, weil sie die Fantasie hatten, dass ich etwas mit ihnen zu tun haben könnte. Und wenn ich die Zeit habe, höre ich Menschen gerne zu. Und dann sind aus diesen Begegnungen, die eigentlich zufällig waren, Reisen geworden. Und aus den Reisen sind Filme geworden oder Plattenproduktionen, sind Freundschaften entstanden. Und es ist ein Weg geworden, der einfach ein Teil meiner Biografie jetzt ist.
Gibt es da Ähnlichkeiten in dem, was Sie mitgebracht haben und mitgenommen haben, zum Beispiel, wenn Sie nach Tibet gefahren sind oder nach Ägypten, was ja ganz andere Kulturen sind?
Es ist schön, wenn man rausgeht aus seinem eigenen Milieu und von außen einen Blick auf sich selbst und auf seine Welt werfen kann und auch merkt, dass es nur eine der vielen Möglichkeiten ist, wie man das Leben lebt. Und dass es sehr zufällig ist, dass man irgendwo hineingeboren wird, in eine Landschaft, in eine Kultur, in eine Musik. Und ich glaube, es geht darum, das anzunehmen, was da ist und was man hat, aber nicht anzubeten, sondern als gegeben nimmt. Und dann kann man was draus machen.
Wie haben die Musiker vor Ort darauf reagiert, als sie dann kamen, mit ihrem doch auch sehr eigenen speziellen Sound? Hat das immer gleich gepasst?
Die Abgrenzung, die gibt's immer. Da gibt's immer welche, die wollen das nicht. Aber das unterscheidet die Menschen ja in anderen Kulturen nicht von denen im Salzkammergurt, wo sich die musikalischen Taliban da auch gewehrt haben, dass ich da was anderes mache. Also da hat man sich ja von vornherein auch gegen mich abgegrenzt, gegenüber mir abgegrenzt. Das muss man den anderen dann auch zugestehen. Aber es gibt in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft auch die Neugierigen, die Interessierten, die auch bereit sind, sich selbst zu hinterfragen und Menschen, die den Austausch, die den Dialog suchen, weil das immer bereichernd ist. Auch wenn es was ist, was man nicht unbedingt als für sich brauchbar erkennt, aber es vervollständigt das Bild der Welt und des Lebens.
Geht das immer, wenn Sie jemanden treffen, dass Sie sich mit zwei Instrumenten oder mehreren Musikern in ein Zimmer setzen oder auf die Bühne stellen und einfach mal losspielen und sich schon verstehen?
Also das einfach mal losspielen, das spürt's eigentlich nicht. Das ist schon immer eine sehr große Spannung, die da vorher ist. Da hat man auch so das Gefühl, da kann man sich elektrisieren. Also da kann man einen ziemlichen Schlag bekommen, wenn man nicht gefasst ist. Zusammenspielen heißt auch immer eigentlich dem anderen einen Raum geben, dem anderen einen Raum machen, in dem er sich bewegen kann. Beziehungsweise in einen Raum hineinzutreten, der jemanden anderem gehört. Und dadurch verändert man ja auch diesen Raum oder diese Musik. Ich kann mich erinnern an eine Session in Tobago mit einem Steel-Drum-Spieler. Der fängt dann an zu spielen, seine Dinge. Und ich spiele mit der Ziehharmonika langsam ein paar Töne hinein und die werden auch mehr. Und dann, das hat abgehoben und dann hat er aufgehört zu spielen, weil er nicht mehr konnte, weil es ihn so... Weil er so einen Schlag bekommen hat, so einen elektrischen, so einen Energieschlag, hat aufgehört zu spielen, hat mich angeschaut und hat gesagt, hey, da ist jetzt gerade was passiert, das habe ich noch nie gehört. Das war das erste Mal, glaube ich, auf der ganzen Welt, dass so ein Klang, so eine Musik entstanden ist. Es funktioniert nicht immer, da braucht es diese Bereitschaft und diese Offenheit und manchmal, glaube ich, auch die eine oder andere Droge.
Und das, was dann dabei entsteht, ist es das auch, warum Sie das machen, was Sie machen? Also dieses Elektrisierende und dieses, ja, die Welt vielleicht doch ein bisschen anders zu sehen oder ein bisschen offener zu sehen dadurch?
Ja, das ist halt mein Weg. Also ich bin überhaupt nicht der, der sagt, das müssen jetzt alle so machen, wie ich das mache. Ich habe viele Freunde, die sind nie aus Gäusern weggekommen und sie genügen sich selbst mit den Wiesen und Feldern und Tieren, die sie haben und sind glücklich. Und ich beneide die manchmal und sie beneiden mich manchmal und das ist vollkommen okay. Es gibt Gott sei Dank viele verschiedene Lebensentwürfe.
Haben Sie dieses Glücksgefühl manchmal auch, wenn Sie dann mal zu Hause sind und mal einfach nichts tun oder geht das bei Ihnen gar nicht?
Das geht sehr gut. Ich bin sehr, sehr gerne zu Hause. Nichts tun fällt mir jetzt nicht so leicht, gebe ich zu. Und ich sehe das auch nicht ein, warum man nichts tun soll, außer man ist komplett erschöpft und dann kann man sich hier hinlegen und kann schlafen oder man träumt in den Tag hinein. Aber ansonsten, es ist einfach so schön, was zu tun. In den Wald hineingehen, Pilze suchen, sich in ein Boot zu setzen, die Traun hinunterzufahren oder auf dem Hallstätter See ein bisschen fischen, ein Buch lesen, im Garten arbeiten, ein Feuer machen, Freunde einladen. Das ist alles, was tun. Nichts tun kann man dann, wenn man tot ist, dann kann man vollkommen entspannt nichts tun.
Klingt für mich alles sehr perfekt und manchmal kommt dazu eine kleine Melodie, die was erzählt und dann sieht man den Regenbogen von oben. Das ist nämlich eine Zeile aus De Petite Melodie und das ist ein weiteres Stück vom neuen Album Federn von Hubert von Goisern. Auch das ist eine Hommage irgendwie an Amerika.
Ja, es ist eine Hommage an die Menschen, die mir begegnet sind auf meinen Reisen. Es ist die Hommage an die Musikform des Walzers. Ich wollte einen Walzer komponieren. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und es heißt De Petite Melodie, weil es eben zwei Melodien sind. Die eine Melodie ist die gesungene Strophe und die andere ist der instrumental gespielte Refrain, wo es keinen Text gibt, wo dann nur Platz ist für die innere Reise.
I have this little melody, it carries all my dreams. It goes to places I have seen a long, long time ago. Each note does have a memory and stories full of wonder of people that I met along the way. Some still go strong, some are long gone, Some sure went straight to heaven to take a rest until the day life's breath comes back again.
Sie hören H2 Kultur, den Doppelkopf mit Hubert von Geusern und Daniela Baumeister. Am Anfang, Hubert von Geusern, haben Sie gesagt, der Film, den es gerade gibt, Brennertour, schon lang, den würden Sie jetzt eigentlich ungern nochmal so machen und auch gar nicht mehr so sehen wollen, weil der Mensch so viel auftaucht, also intimeres als das, was man von Ihnen sonst so kennt. Wo ist denn der Mensch angekommen auf seiner Reise durch Raum und Zeit in den letzten paar Jahrzehnten, in denen er Musik macht und die Welt bereist und sich ganz viele Gedanken macht und viele Menschen trifft?
Ich komme immer wieder neu an und reise immer wieder neu ab. Wiedersehen und Abschiede widerfahren mir immer wieder. Ich finde das auch schön, dass es diese Spannung gibt, dieses Loslassen, sich wieder wohin sehnen, zurücksehnen, nach vorne sehnen. Es macht uns auch bewusst, wie sehr wir an den Menschen, die wir lieben, hängen. Es ist sehr oft auch notwendig, eine Distanz zu gerade denen zu haben, die man am meisten liebt, um sich dieser Selbstverständlichkeit erwehren zu können, die sich immer wieder einschleicht. Aber Menschen zu haben, die, mit denen man sich versteht, von denen man sich verstanden fühlt, ist etwas ganz Besonderes und ein ganz großes Geschenk. Und es hilft, sich dessen zu vergegenwärtigen, wenn man immer wieder auch mal Abschied nimmt von diesen Menschen.
Denken Sie, Sie wären auch so zufrieden, wie Sie klingen, wenn das jetzt mit der Musik nicht so funktioniert hätte? Was hätten Sie sonst gemacht?
Das weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, außer Musik kann ich nichts. Die Musik hat mir alles beigebracht. Inzwischen habe ich so das Gefühl, könnte ich fast alles machen. Aber das hat mir die Musik gelehrt. Und wenn ich die Musik nicht gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, abgestumpft.
Also ein besserer Mensch sozusagen.
Es ist die Gabe, die ich und der Weg, den ich in die Wiege gelegt bekommen habe, wäre ich einen anderen gegangen, wäre ich woanders hingekommen, sicher, und das ist Spekulation, wo das wäre, aber mein Gefühl sagt mir, ich wäre nicht sehr weit gekommen.
Sie haben vor einiger Zeit ein großes Projekt gemacht. Sie haben ein Frachtschiff gemietet und sind damit die Donau rauf oder runter gefahren durch verschiedene Länder, haben Musiker eingesammelt, haben Konzerte gegeben und die sind dann auch wieder von Bord gegangen. Was haben Sie als nächstes vor? Wieder so was Größeres, Weltumspannendes?
Nein. Also diese Schiffstour, das war schon was ganz was Außergewöhnliches. Ich habe es immer verglichen mit meiner Himalaya-Besteigung. Jetzt weg von dieser Bergsteiger-Metapher. Ich bin gespannt, was mir noch alles widerfahren wird. Ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, ist auch abhängig von anderen Menschen. Das ist nichts, was ich alleine bewerkstellige. Es sind viele Menschen, die mir dabei helfen und ohne deren Hilfe keines dieser Projekte, keines dieser Lieder dahin gefunden hätte, dass es die Menschen dann auch hören. Und das weiß ich jetzt nicht, wer mir da alle noch begegnet und wer von den Menschen, die mich jetzt begleiten, auch interessiert sind, das nächste Abenteuer zu bestehen, von dem ich selber noch gar nicht genau weiß, wo es hinführt. Im Moment habe ich etwas sehr, sehr Spannendes und das ist diese Auseinandersetzung mit Country-Musik, dieses gemeinsame Musizieren mit Leuten aus Amerika. Ich würde mir wünschen, dass ich da erst die Hälfte des Weges gegangen bin und dass die zweite Hälfte noch etwas bereithält.
Spielt da eine Rolle, wer Präsident werden wird oder Präsidentin? Spielt da eine Rolle, wie diese Unruhen im eigenen Land weitergehen werden, wie sich Schwarz und Weiß arrangieren bzw. überhaupt nicht arrangieren? Spielt das eine Rolle bei dem, was Sie musikalisch dann machen werden?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Wir haben uns ja alle sehr gefreut, als Obama Präsident wurde, und es hat sich eigentlich so gut wie überhaupt nichts geändert. man braucht echt viel Überwindung, oder ich brauche es auf jeden Fall, um eine Amerika-Reise, eine Reise in die Vereinigten Staaten anzutreten, weil ich allein schon den Grenzübergang sowas von verblödend und erniedrigend halte. Also da ist, wenn man in den 80er Jahren oder 70er Jahren den eisernen Vorhang durchschritten hat, war es um nichts weniger demütigend und verblödet, als es jetzt ist, wenn man nach Amerika einreist. Du bist einfach immer der potenzielle Attentäter, der potenzielle Verbrecher und der potenzielle Feind. Und das geht mir also komplett am Sack. Ich kenne viele Leute, die seit Jahrzehnten nicht mehr dorthin reisen, weil sie sagen, also wenn die mich nicht haben wollen, dann will ich sie auch nicht haben. Im Moment habe ich auch keine Reise geplant, weil mir das, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen geschädigt davon, aber jetzt gehen wir auf Tour, wir gehen in Europa auf Tour und mal schauen, was dann passiert, wenn das vorbei ist.
In dem Film Brenner tut's schon lang. Ist das eine, finde ich, der Aussagen, die dem Zuschauer, der Zuschauerin auch wirklich was geben, dieses, ich weiß noch nicht, was morgen ist, aber ich lasse es auf mich zukommen und ich bin bereit, es zu tun, wenn es da ist. Nächstes Abenteuer ist der Auftritt beim Hessentag in Hofgeismar am 4. Juni und am 10. Juli hier im Sendegebiet in Mainz auf der Zitadelle. Zum Schluss spielen wir noch was mit Ihnen direkt zu tun hat, nämlich Singen. Singer Gang Gurt. War das gut ausgesprochen?
Singer Gang Gurt.
Mhm. Vom neuen Album Federn. Ein Text von Hubert von Goisern auf einem amerikanischen Traditional. Geht wahrscheinlich um mehr als nur ums Singen, oder?
Ja, es geht um die Suche. Es geht ums Nicht-Aufgeben.
Da schließe ich mich gerne an. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Das war der Doppelkopf hier in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Einen schönen Tag. Macht es gut.
Wünsche ich auch. Hey, Sodel, meine Rose und Yippie-Ai-Yay, auf und davon geht's irgendwo hin. Mit dem Zug, mit dem Damm, mit dem Fies, mit dem Flieger oder gut mit der alten Maschine. Wo ich geh, wo ich steh, bin ich mein und dein eh, gar nicht weiß, was ich sagen soll, wenn ich dich dann sehe, kann ich ja alle Tag denke nach, was ich sag, aber eingefallen ist mir noch nie. Hey, du weißt, was ich mein, singe gern gut, aber ring war blöd und dann tanzen kann ich leider nicht. Schau ich auf, schau ich oben, schau ich rein, schau ich aus, schau ich um mich zu die Ami oder zu die Japaner. Find ich die Nil oder find ich die Boyd in einem Boyd oder auf Grand Bahama. Ich vertraine mein Groß, nur solange ich es weiß, ich soll wie alles wieder anders und nein. Und solange ich von dir nur was in mir gespielt, ist auch mein Ruhe noch nicht vorbei.